Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
Mensch, da haben wir doch mal wieder so einen richtigen Coup gelandet, möchte ich sagen. Unsere letzte Folge, die Sonderfolge zum Thema Populismus, kam doch sehr, sehr gut an.
Das stimmt. Wir waren auch wieder in den Podcast-Charts vertreten. Also ja, darum ging es uns jetzt in erster Linie nicht, aber man freut sich natürlich, wenn man so eine Folge gut vorbereitet und das auch ein Thema ist, was einem echt am Herzen liegt. Und ich meine, das treibt uns ja gerade, glaube ich, alle extrem um. Und das haben wir eben auch gemerkt daran, wie viel das geklickt wurde und wie viele Leute uns geschrieben haben, auch auf Instagram. Und ja, also das hat mich wirklich gefreut, dass man mit dem Thema tatsächlich auch in Gespräche gehen kann und das nicht irgendwie, ja, die Leute dann für zu sperrig gehalten haben und lass uns doch EM gucken oder so.
Ja, vor allen Dingen, ich fand es ganz spannend. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir so ein paar Populismen quasi, die wir selbst da entwickelt haben während dieser Folge, dann mal tatsächlich zu Papier bringen, also als Grafik. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Und da gab es in der Tat auch ein Feedback, was ich auch so nicht erwartet hätte. Ich hätte ja eher so gedacht, dass einige sagen, oh nee, das ist mir jetzt aber zu hart oder sowas. Nein, die Leute haben gesagt, genau das müsste jetzt tatsächlich die Antwort sein auf all das, was wir so vom rechten Rand an Populismus erfahren, nämlich Gegenpopulismus. Wenn da irgendwas kommt, wenn du da entsprechend einen Gegendruck erzeugst, dann hast du da entsprechend auch eine Neutralisierung all dessen.
Genau, also ich hatte auch echt Angst, dass den Leuten das jetzt irgendwie zu hart wird. Aber wir haben ja tatsächlich sogar zwei Postings dazu gemacht. Das zweite war ein bisschen härter noch. Alles, um halt mal zu zeigen, was ist, wenn man es rumdreht. Ne? Und ich dachte, also ich hatte bei dem zweiten hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich dachte, na, kapieren die das alle? Also natürlich kapiert ihr das alle, aber findet ihr das vielleicht einen Ticken zu stark? Aber ich hatte vielmehr das Gefühl, dass viele darüber vielleicht so ein bisschen ihre Ohnmacht kurz mal vergessen konnten, weil sie gesehen haben, ja, man kann denen echt den Spiegel vorhalten. Man muss sich nicht immer nur niederschmettern lassen von diesen Sachen, die einem entgegenwerfen, sondern man kann vielleicht auch was zurückwerfen. Das Gute ist ja, wir fühlen uns ja alle so ohnmächtig, weil das ja so auf uns niederprasselt derzeit von rechts. Ne? Also weil das in einem enormen Tempo inzwischen passiert. Und wenn man das aber eben auch mal in einem enormen Tempo zurückspiegeln würde, dann oder zurückspielen würde, dann glaube ich, würden die auch mal erleben, wie das ist, wenn man sich so ohnmächtig fühlt.
Absolut. Ich glaube deshalb, wir müssen es schaffen, dass wir da eine Gegenwehr aufbauen. Und ich weiß ja auch, dass inzwischen uns ganz, ganz viele Politiker und Politikerinnen auch folgen. Ich meine, abgesehen davon, dass wir natürlich nie was mit der CDU zusammen machen würden oder mit der AfD oder sonstigen rechtsradikalen Parteien. Aber alle anderen könnten sich ruhig melden bei uns. Also sie sollten jedenfalls keine Scheu haben. Und dann können wir über dieses Thema oder über diesen Ansatz gerne reden.
Und einzeln haben die sich ja sogar schon gemeldet. Aber wie gesagt, es bleibt immer bei diesem, ich nehme das mal mit. Und ich glaube, dieses Mal mitnehmen ist jetzt echt so langsam ein bisschen vorbei. Wir müssen jetzt echt mal in die Attacke kommen, wie du so gerne sagst. Apropos Attacke, vielleicht starten wir jetzt mal in die Themen.
Attacke!
Fingerverbrannt.
Das verzeihe ich Ihnen nie, Herr Spahn. Das hat tatsächlich jemand geschrieben, nachdem jetzt herausgekommen ist, dass die Politik von Jens Spahn mindestens 2,3 Milliarden Euro Schaden verursacht hat. Es gibt jetzt sogar Hochrechnungen, die gehen davon aus, dass es sogar 3,5 Milliarden sind, denn inklusive Inflationsausgleich und so weiter und so fort. Wir reden ja über etwas, was vor einigen Jahren passiert ist. Und es gibt ja auch noch genug andere Kostentreiber innerhalb dieses Maskenskandals, der jetzt da hochpoppte. Es war natürlich alles klar, dass das entsprechend auch irgendwann mal kritisiert wird, beziehungsweise auch zu Recht dann angemerkt wird, dass das ein absoluter Skandal ist. Ein Spahn ist ungefähr 10 Scheuer.
Ja, ich glaube auch, also auch wenn das jetzt noch auf 4 Milliarden hochgeht oder so, irgendwann verliert man ja den Überblick über diese wahnsinnigen Zahlen. Und das war ja schon bei Scheuer der Fall. Und der ist ja noch, soweit ich weiß, im Millionenbereich geblieben. Anständiger Mensch jetzt so im Gegensatz zu Herrn Spahn vielleicht. Ja, und währenddessen schafft es die CDU aber mal wieder hervorragend abzulenken. Da sind wir wieder beim Thema Populismus. Ne? Es gab ja auch diesen Schleuser-Skandal der CDU-NRW, über den man nichts hört. Stattdessen wird ja eine Schlagzeile nach der nächsten rausgehauen und so vergessen wir total, dass wir den Herrn Spahn mal auf den Maskendeal nochmal ansprechen sollten.
Genau, denn für die, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, was da eigentlich damals passiert ist, also das Prozedere war tatsächlich etwas krude. Damals 2020, als ja mitten in der Pandemie alle plötzlich Masken brauchten, hatte er dann ein spezielles Verfahren eingeleitet, ein sogenanntes Open-House-Verfahren, und hat dann gesagt, bis zu einem gewissen Stichtag, wer mir da eine Maske für Preis pro Stück 4,50 Euro liefern kann, von dem nehme ich so viele Masken ab, wie ich kriege. Ja? Muss man dazu sagen, selbst damals war schon ein Preis von 2 Euro völlig marktüblich. Also war überhaupt gar keine Notwendigkeit, das so hoch anzusetzen. Und das haben natürlich dann umgekehrt, als das bekannt wurde, dass Herr Spahn für 4,50 Euro Masken abkauft, hat sich das verbreitet wie so eine Facebook-Party, die dann entsprechend auch viral geht und alle sind sie plötzlich da.
Das war halt auch irgendwie eine ganz seltsame Aussage und ich weiß auch nicht, wo Spahn Organisation oder Management gelernt hat. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, in jedem Unternehmen wäre er dafür rausgeflogen, aber gut, als Politiker kann man natürlich für immer im Job bleiben.
Ja, leider, leider. Also vor allen Dingen, er hat ja wirklich massivsten Schaden angerichtet. Wenn man sich dann nämlich vor allen Dingen anguckt, es gab dann ganz viele, nämlich insgesamt 700 Lieferanten, die quasi den goldenen Deal sich erhofften. Problem war dann, so viele brauchte man gar nicht mehr, so viele Masken. Und jetzt musste er da irgendwie rauskommen aus der Nummer. Also hat er dann, obwohl das ja im Prinzip riesige Summen waren, die da sich schon auftürmten, hat er dann Leute von Ernst & Young geholt, also der Unternehmensberatung. Die sollten dann quasi das Gesundheitsministerium, was da von Spahn geführt wurde, aus der ganzen Misere rausboxen, sollten also ein bisschen tricksen, damit eben doch nicht bezahlt wird, haben sich natürlich das wiederum auch fürstlich bezahlen lassen. Also da sind auch, ich glaube, ein zweistelliger Millionenbetrag ist da über den Ladentisch gegangen, damit alleine die Berater bezahlt wurden. Und dann gab es auch noch eine Lagereinheit, nämlich Fiege, das ist ein Logistikunternehmen, die haben quasi die Lagerung der Masken übernommen. Und auch die haben ordentlich abkassiert. Und Fun Fact, Fiege ist meines Wissens nach in dem Nachbarwahlkreis von Jens Spahn. Also sprich, man hat da gewisse, ich sag mal, Verbindungen vielleicht hin. Und dann ist auch noch, da kommt noch hinzu, dass dieser Hugo Fiege, der Chef mal, oder glaub sogar immer noch im CDU-Wirtschaftsrat sitzt. Also man hat da plötzlich ganz dubiose Verbindungen. In beiden Fällen, und das ist eben auch der Skandal, also sowohl bei Fiege als auch bei Ernst & Young, hat man eben nicht ein Ausschreibungsverfahren gemacht, wie man es sonst macht, wenn man Steuergelder verbrät quasi. Man hat einfach per Order den Mufti entschieden, also sprich Jens Spahn hat einfach nach Nase entschieden. Und jetzt ist natürlich der Skandal, er hat ganz, ganz viele Unternehmen, Lieferanten geprellt und seinen Buddies Millionenbeträge zugeschustert. Und das ist jetzt quasi in zwei Fällen schon mal gerichtlich bestätigt, dass er da einfach die Lieferanten falsch und unfair angegangen ist. Und jetzt, wenn man das hochrechnet, dann kommt man auf diese 2,3 Milliarden, die jetzt auch noch die anderen sicherlich einfordern werden. Also das ist eine Riesensumme mal umgerechnet. Wenn man es insgesamt auf diese 3,5 Milliarden hochrechnet, das ist ungefähr so, als wenn du einer halben Million Menschen für ein Jahr lang das Bürgergeld kürzt.
Ja, da würde ich gerne Einspruch erheben. Wir sind ja beide sehr intensiv im Gesundheitswesen tätig, schon seit Jahren und eben auch damals in der Corona-Pandemie. Deswegen haben wir es vielleicht auch ein bisschen stärker mitbekommen, was alles damals passiert ist, als viele andere vielleicht. Und wenn ich jetzt nicht nur an diesen Maskendeal denke, wo man jetzt im Nachgang eben diese 2,3 Milliarden errechnen kann, sondern zum Beispiel auch an die Corona-App, bei der wir damals schon dachten, was ist das für ein Quatsch? Also eine App, die keiner so richtig gebraucht hat und deren Entwicklung ja immer teurer wurde, ne? Sich immer verzögert hat und dann immer teurer wurde und die Wartung oder der Support dieser App war ja dann im Nachgang auch noch so enorm teuer und ich weiß auch gar nicht warum. Also das war ja auch schon so krank. Plus, apropos Maskendeal, da war doch auch noch diese Sache mit den Masken, die er gekauft hat, die fehlerhaft waren, die er dann an Obdachlose ausgeben wollte.
Genau, das war das. Dann erinnere ich mich auch noch, es gab Masken irgendwann mal kurz vor Weihnachten, die hat er dann an Menschen über 60 über Apotheken verteilen lassen. Und da gab es ja dann auch mal die Anfrage von den Linken, glaube ich, damals im Bundestag, was denn allein diese Aktion gekostet hat. Und das ging ja, glaube ich, damals um 10 Masken pro Person über 60. Und ich glaube, das waren auch nochmal 2 Milliarden, die alleine diese eine kleine Maßnahme, wo wirklich dann entsprechend Leute sich in die Apotheke gegangen sind und dann entsprechend da 10 Masken geholt haben, das hat auch nochmal 2 Milliarden gekostet. Jetzt mal zum Vergleich, das, was jetzt gerade im Gesundheitswesen ausgegeben wird für die Digitalisierung im sogenannten Krankenhaus-Zukunftsgesetz, ist gerade mal 4,5 Milliarden Euro schwer. Das heißt also 2,5 Mal eine Maskenaktion. Und dafür sollen wir dann unsere Krankenhäuser digitalisiert bekommen. Ist natürlich auch irgendwie, also wenn man das mal so ins Verhältnis setzt, alles ziemlich lächerlich.
Ja, vor allem eine Maskenaktion, von der keiner was hatte, außer sehr viel Fremdscham. Und wenn man jetzt überlegt, was dieser Herr Jens Spahn als angestellt hat, und bei Annalena Baerbock rasten sie schon aus, wenn sie da irgendwie ein Make-up, also einen Stylisten bei sich in der Nähe hat. Ja, also irgendwie kann ich das nicht glauben, dass dann ein Jens Spahn sich jetzt inzwischen als Energieexperte aufspielt. Als
Wirtschaftsexperte, natürlich. Also jemand, der so rechnen kann, der gehört ganz dringend in die Wirtschaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Jens Spahn eine Frau wäre, wäre er sicherlich schon längst weg.
Ja, aber er ist auch noch zusätzlich bei der CDU, ne? Also wenn ich jetzt an Julia Knöckner denke, die hat ja auch den ein oder anderen Skandal an den Hacken und ist trotzdem auch immer noch da und läuft sich gerade auch schon wieder warm für die nächste Runde Bundesregierung. Also ja, das ist echt alles nicht mehr feierlich und irgendwie vergessen wir da ein bisschen zu schnell. Also ich habe echt Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dass Jens Spahn vielleicht demnächst wieder ein Ministerium übernehmen könnte.
Oh mein Gott, lasst es uns alle verhindern.
Feuer und Flamme ist ja, das geht ja jetzt so in das mehr Erotische, könnte ich mir vorstellen. Also Lichterloh, ne? Gibt eine Frage Herz als Leibesinsel, Einleibungskonzepte, Erotik, Obszönität, Verdeckung und das Abgründige. Das wird bestimmt, ich weiß es nicht, könnte man vermuten, der Titel könnte es vermuten, es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
Ich hatte neulich im Zug eine sehr interessante Begegnung, nämlich mit einem Schaffner. Der war sehr redselig und hat unter anderem erzählt, dass er wohl ein, zwei Tage vorher ganz viele Schotten an Bord hatte. Und als er dann hörte, dass sie an Bord sind, hat er dann über die Anlage, über die Sprechanlage, quasi die schottische Nationalhymne gespielt. Und da war natürlich der Zug außer Rand und Band. Man hat ihn dann quasi zum Ehrenschotten ernannt. Er bekam dann auch so ein kleines Abzeichen auf seine Dienstweste und so weiter. Sehr, sehr großartig. Ich habe das dann natürlich geteilt, diesen Fall, weil ich es echt spannend finde, vor allen Dingen auch schön finde, wie sich eine Fangemeinde so bilden kann, die eigentlich jetzt, ich meine, klar, es waren Schotten in der Überzahl, aber plötzlich war der deutsche Schotte ehrenhalber. Also das ist eigentlich EM, wie ich mir das so auch abseits der Plätze irgendwie wünsche. Aber was machen die Deutschen? Also ich weiß nicht, hast du das im Blick?
Ja, also bei der Frage muss ich mir selbst an die eigene Nase fassen, ne? Was ja dieser Schaffner auch gesagt hat, war unter anderem, ja, die Deutschen, die empfinden keine Freude. Das ist nicht wie damals, wann war das, 2006 oder so, ne? Das ist eine ganz andere Stimmung, sehr schlecht gelaunt und sehr gedrückte Stimmung. Und warum kann man sich eigentlich nicht mehr freuen? Und ja, ich bin auch eine von denen. Und wenn ich jetzt an unseren Podcast vor 2 Wochen denke, da haben wir beide ein bisschen über die EM und über Fußball gelästert. Weil, also ich krieg's halt sehr stark auch immer bei dem BVB mit. Und jetzt denke ich nur, oh, jetzt auch noch Länderspiele. Oh nein, jetzt laufe ich ständig in besoffene Männer rein und so. Also ja, ich kann aber auch verstehen, dass eigentlich die Leute jetzt mal gerade eine Zeit brauchen, wo man die Situation im Land so ein bisschen vergisst und sich doch mal wieder ein bisschen ausgelassen freuen kann und vor allem hier mit ganz vielen Leuten aus verschiedenen Ländern vielleicht so ein bisschen connecten kann. Ne? Also ja.
Ja, ich bin da zwiegespalten. Also ich meine, das, was zum Beispiel die Niederländer auch tun, das finde ich großartig, ne? Dieses links, 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 rechts, rechts, rechts und so weiter. Ja. Das sind ja Straßenzüge, die da machen und wie die das auch immer alles so organisiert kriegen. Also richtig toll. Oder auch die Türken, ne, was die da gefeiert haben. Also da muss ja nur ungefähr mal, was weiß ich, ein Tor irgendwie in den ersten Minuten schon fallen und schon feiern die, als hätten die das Spiel gewonnen. Also das finde ich bemerkenswert. Und das ist in der Tat, glaube ich, Julian Nagelsmann hat ja sogar selbst gesagt, er hätte sich ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht in den Stadien von den Deutschen. Und das finde ich halt schon ein bisschen schwierig auch, ne? Also unabhängig jetzt mal davon, wie es uns so geht. Aber wir sind halt Gastgeber bei dieser EM. Und wenn wir da so sitzen, als würden wir zum Lachen in den Keller gehen, gut, jetzt sagt man, die Preise da in solchen Stadien sind ja entsprechend teuer. Da wird jetzt nicht so der klassische, ausgelassene Fußballfan sein, sondern eher, sag ich mal, das obere Mittelfeld der Einkommensschicht. Aber selbst die können doch ein bisschen für Stimmung sorgen. Ich weiß jetzt auch, dass es tatsächlich eine sogenannte AG-Stimmung gibt, also eine Arbeitsgruppe-Stimmung, die in Stadien da jetzt entsprechend mit Megafon und so weiter versucht, die Leute aufzuheizen so ein bisschen. geht aber wohl auch oft schief. Und das war dann auch wieder so typisch, was ich gelesen habe. Unter anderem arbeiten die dann wohl auch mit Fahnen. Und wenn eine Fahne geschwenkt wird, dann beschweren die sich dahinter, dass sie nichts sehen. Und, ja.
Ja, also wir Deutschen sind irgendwie noch deutscher geworden in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Das ist schon irgendwie krass. Aber ich finde es halt, also mich nervt dann halt dieses Deutschsein an sich. Vielleicht ist es das ja auch, was mich so nervt, weil jetzt hatten wir ja dieses Spiel, oh Gott, ich als Nicht-Fußball-Fan, ne? Gegen wen hat Deutschland gespielt zuletzt?
Ungarn? Beziehungsweise nein, also erst Schottland, dann Ungarn und jetzt die Schweiz.
Gegen Schweiz, ja. Und das war doch, wo am Anfang die Schweiz irgendwie ein Tor geschossen hat und hinterher hat Deutschland dann doch noch den Ausgleich geschossen.
Genau, ja.
Und es war von vornherein klar, dass die Deutschen eh weiter sind. Die sind eh im Achtelfinale. Ja, und das war ja dann irgendwie, alle haben ganz schön geschwitzt und dann kam doch noch der Ausgleichstreffer, ne? Ja, und dann war es ja irgendwie so, dass alle sich nur tierisch aufgeregt haben über diese Leistung. Man muss halt auch mal ein bisschen schlechter sein dürfen, ne? Und die ersten beiden Spiele haben sie ja irgendwie traumhaft gespielt und hier war dann eben, waren sie halt nicht so in Topform und haben trotzdem noch einen Ausgleichstreffer geschaffen und sind sowieso jetzt weiter als Gruppenerste und trotzdem kriegen die dann irgendwie einen drauf und tierisch Kritik und ich glaube, das nervt mich halt so tierisch. Es wird so viel über alles gemeckert gerade. Also ja, ich meckere über die betrunkenen Männer auch hier und so, aber warum wird denn bei so einer Leistung dann auch so viel gemeckert?
Ja, ich glaube, das ist halt einfach so dieses Deutschsein, was irgendwie immer so ein bisschen spaßbefreit ist oder eben auch so schaumgebremst. Letztendlich sind wir vielleicht auch gerade in einer Phase unseres Landes, wo wir uns vielleicht auch immer wieder so vor Augen führen, schickt es sich gerade ausgelassen zu sein, wenn wir doch an anderer Stelle sehen, dass gerade ziemlich viel schief geht. Stichwort Politik, Stichwort Rechtsradikale. Das sind natürlich alles so Dinge, ne, oder auch alleine die Fragestellung, wie viele haben jetzt da entsprechend schon darauf gehofft, dass durch die EM da jetzt was Positives durchs Land zieht und spätestens vielleicht die ganz Rechten werden natürlich sagen, nein, das lassen wir nicht zu, denn uns geht's nur gut, wenn es dem Land schlecht geht, also sind die auch nicht in Stimmung. Also so oder so, es ist ein Armutszeugnis, was wir da gerade abgeben und ich würde mir wünschen oder ich hoffe vor allen Dingen auch, dass wenn wir jetzt mal nicht weiterkommen sollten, würde ich mir trotzdem wünschen, dass wir mit den anderen einfach zusammen feiern, weil ich glaube, Anlass gibt's genug, alleine, dass wir da mit mehreren Ländern jetzt einfach so friedlich nebeneinander und wirklich in einem tollen Miteinander auch da sprechen und feiern und tanzen, finde ich persönlich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich es irgendwie politisch korrekt oder so sage, ich finde das wirklich, also Ich würde mich zum Beispiel tierisch freuen. Ich würde, glaube ich, auch mittanzen bei den Niederländern, wenn die da links, 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 rechts, rechts, rechts machen.
Ich bin die ganze Zeit enttäuscht, dass die Schotten nicht in Dortmund unterwegs sind. Also oder in Hamburg, wenn wir da unterwegs sind. Also oder in Berlin. Vielleicht treffen wir irgendwo noch Schotten. Das würde mich sehr freuen. Oder sind genau. Die Schotten rausgeflogen? Keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung von. Man merkt es einfach. Aber wir können ihnen ja nachreisen nach Schottland.
Ja, ich wäre auch dafür, dass jeder Zug jetzt, also jede Bahn in Deutschland mindestens ein Abteil Schotten hat.
Einfach nur zum Erleben mal, weil also so ein Bahnschaffner hat ja auch erzählt, dass die Schotten erstmal das Bordbistro leer getrunken haben, also das ganze Bier leer gesoffen haben da und also die müssen tierisch Party machen die ganze Zeit. Das klingt halt irgendwie, ja, irgendwie als wäre es sehr angenehm und trotzdem sehr höfliche Menschen dabei. Ja, und ich bin halt auch irgendwie nicht sicher, ist es jetzt gut, wenn wir jetzt gewinnen, weil dann ist die Stimmung besser, ne? Also ist ja vielleicht, aber wie nachhaltig ist das auch? Werden darüber andere Probleme vergessen? Keine Ahnung. Oder gewichten wir die EM vielleicht einfach viel zu hoch und ab dem 14. Juli ist sie ja eigentlich vergessen?
Das sowieso. Und die Frage ist halt, wie gehen wir danach miteinander um? Und das hat auch Auswirkungen darauf, wie wir jetzt miteinander umgehen. Ich hoffe einfach, dass wir da noch den Drive kriegen und dass wir einfach noch ein bisschen Party erleben, trotz aller Widerstände, die wir gerade so in unserer Bevölkerung und in unserem Land haben.
Ja, wenn die Deutschen Stimmung machen, dann gehen wir beide auch zu einem Fußballspiel. So. Krasses Versprechen.
Mit Feuer spielt man nicht.
Ich habe eine neue Produktidee entwickelt.
Nämlich?
Da die CDU und die CSU, also die Union, ja recht flexibel ist inzwischen, was ihre Brandmauer nach rechts angeht, ne, was ihre Werte angeht, ihre christlichen Werte übrigens. habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man denen einfach mal ähnlich wie ein Wurfzelt so eine Art mobile Brandmauer entwickeln. Die können die dann immer mitnehmen und dann können die da hinwerfen und da, wo sie die gerade brauchen, können sie die aufstellen, weil die läuft ja immer auf einmal an verschiedenen Orten entlang.
Das ist in der Tat so. Also die Kreativität einer Brandmauer bzw. sie zu setzen ist offenkundig ungebrochen und ich habe, glaube ich, eine Anstalt-Folge, also die Anstalt im ZDF gesehen, da wurde dann auch mal so auf europäischer Ebene auch geguckt, wie geht es eigentlich da gerade zu mit den Brandmauern, denn da gibt es ja plötzlich auch ganz komische Freundschaften und Beziehungen, die da plötzlich gepflegt werden, seitdem nämlich die Rechten, also Meloni zum Beispiel in Italien, da so gewonnen haben, muss natürlich auch eine Frau von der Leyen, Klammer auf CDU, Klammer zu, sich überlegen, ob sie mit denen nicht auch ein bisschen mehr kuschelt, weil sonst wird sie nicht wiedergewählt. Dann gab es eben von die Anstalt dann mal wirklich eine Darstellung mit diesen ganzen Rechten und wie dann quasi versucht, eine von der Leyen dann eben sich entsprechend einzuigeln mit der Brandmauer, aber gleichzeitig wieder noch Öffnungsklauseln hat und hier nur einen kleinen Erker reinbaut, weil den Rest möchte sie ja nicht mit einer Brandmauer versehen. Also alles in allem ein Rieseneiertanz. Und wenn ich inzwischen ja höre, Jens Spahn sagte ja tatsächlich, Frau Meloni ist völlig diesseits der Brandmauer, also die Brandmauer verläuft rechts davon, dann denke ich mir immer so, Alter, hast du mal mitbekommen, was die gerade in Italien macht?
Ja, und was die Union eben auch nicht versteht, aber es liegt vielleicht daran, dass da ja irgendwie keine Handwerker bei denen in der Partei sind, sondern nur Juristen. Das hätte vielleicht auch mal gut, ne, wenn man die Bevölkerung so repräsentieren will, wenn man mal andere Berufsgruppen in die Politik mit reinholt. Naja, so eine Brandmauer kannst du halt nie wirklich hochbauen, wenn du die ständig abbaust, um die dann irgendwo anders zu errichten. Und deswegen ist es sowieso alles lachhaft und hat Lücken und ist sehr niedrig. Es ist halt so der Brandgartenzaun, würde ich sagen. Das hat ja auch zuletzt der Herr Dobrindt wieder schön bewiesen, der jetzt auch auf einmal ständig Schlagzeilen raushaut, beziehungsweise in die Schlagzeilen kommt, unter anderem mit Ukrainer, die hier nicht arbeiten, die sollen zurück in die Ukraine gehen.
Es ist so der verzweifelte Versuch, immer wieder die Zitrone-Migration dann doch noch mal weiter auszupressen. Man wird ja schon im Stillen sagen, es hat doch jetzt jeder schon versucht, da irgendwie sein politisches Kapital draus zu schlagen. Aber naja, Migration ist eben halt so ein Thema, das wirst du nie lösen können. Und da bietet es sich natürlich auch an, immer wieder drauf zu hauen, weil jede Zahl, die im Raum steht, wo man sich vermeintlich drauf verständigt hat, wird dann spätestens von denen, die wirklich davon gut gelebt haben, dass es eben keine Lösung in der Migrationsfrage gibt, dann auch wieder torpediert. Und dann hast du wieder das Problem, dass du ja nicht weißt, ja, was denn dann jetzt? Und diese Brandmauergeschichte, ich finde sie auch so spannend jetzt, vor allen Dingen mit Blick auf Thüringen und auf Sachsen. Da hat ja jetzt im Vorfeld auch Herr Merz gesagt, er wird jetzt alle dazu aufrufen, die demokratischen Parteien, dass sie doch bitteschön dann jetzt die CDU wählen, weil das ist ja doch die einzige Chance, quasi eine demokratische Partei zum Beispiel in Thüringen zu haben, wenn dann BSW und AfD so stark werden. Und ich frage mich so im Stillen, für wie blöd hält der eigentlich seine Leute da? Also ne, das heißt ja letztendlich, die sollen alle aufgeben und die einzige Chance hat noch die CDU und die ist quasi, ja, aber auch nicht wirklich dann in der absoluten Mehrheit. Also auch spätestens die muss dann zum Beispiel mit BSW oder mit AfD koalieren. Also jetzt sollen wir eine Partei stark machen, damit sie etwas tut, was wir alle nicht wollen, nämlich mit Extremisten koalieren.
Genau, damit die anderen schon gar nicht mehr in den Landtag mit reinkommen überhaupt. Und da muss man sich auch mal vorstellen, jetzt abgesehen von der Koalition, was für eine Zusammensetzung an Parteien da ist. Sehr gruselig. Also die Politik, die da entsteht, ich glaube, dann können wir Thüringen einfach auch einmal eingrenzen mit so einer Wurfgrenze.
Na, ich finde es vor allen Dingen so schlimm, dass er gesagt hat, dass er auf Landesebene gar nicht so ein Problem damit hätte, zum Beispiel mit der BSW-Partei zu koalieren. Auf Bundesebene sei das ja was anderes. Da denke ich so im Stillen, lieber Mann, du hast aber auch nicht mitbekommen, wie letztendlich so ein Gesetz zum Beispiel auch blockiert werden kann, zum Beispiel über den Bundesrat. Und im Bundesrat sitzen dann nämlich entsprechend die Vertreter der Länder wiederum. Also sprich, wenn du im Land mit zum Beispiel Extremisten koalierst, dann hat das auch eine Wirkung auf die Bundesebene. Es ist eine Tragödie, was da jetzt im Osten abgehen wird. Ich habe da neulich auch tatsächlich in einem Podcast, wo ich angefragt wurde, auch drüber gesprochen. Der Podcast heißt Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Das ist tatsächlich ja dieser legendäre Satz, der seinerzeit fiel, als dann die Mauer tatsächlich dann auch fiel. Und das sind zwei Politikwissenschaftler, die haben mich da eingeladen. Und da haben wir über die Narrative gesprochen, die man so hat zum Thema Osten und wie man letztendlich da vielleicht auch mit neuen Narrativen dem Ganzen begegnen kann und vielleicht auch wieder, Stichwort Populismus, auch da wieder einen Gegenpopulismus erzeugen kann.
Programmankündigung.
So, jetzt haben wir letzte Woche extrem viel über Populismus gelernt, was wir eben noch den rechten, rechtsextremen Parteien, rechtsradikalen Parteien entgegensetzen wollen, weil wir natürlich alle im Widerstand sind, ne, und uns als Brandmauer eben begreifen. Wenn die Union schon keine baut, dann bauen wir sie halt selbst. Allerdings kann man auch nie früh genug darüber reden, was passiert eigentlich, wenn das alles nichts bringt. Das heißt jetzt nicht, dass wir euch einreden wollen, es gibt keine Hoffnung und es bringt alles nichts, bitte weiter widerstehen. Aber was passiert denn eben, wenn die AfD doch an die Macht kommt, wenn die rechtsextremen Politik machen, auf einmal sehr wichtige Ämter besetzen? Wie kann man dann überhaupt noch im Widerstand sein? Ist ab dann alles vorbei? Und genau da möchten wir nächste Woche drüber sprechen, quasi How-to-Widerstand und welche Möglichkeiten hat man dann in den verschiedenen Positionen, die es da im Land gibt und auch als einfacher Bürger. Das wird dann unsere Sonderfolge in der nächsten Woche.
Feuerfrei.
Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Rubrik, die Shorts heißt. Haben wir eigentlich darin einen richtigen Namen für? Nein, wir nennen sie einfach Shorts. Es geht um kleine, kurze Nachrichten, die wir zusammengetragen haben, die auch nochmal so ein bisschen das Potpourri, was wir immer so thematisch besprechen, auch nochmal schön ergänzen. Und wir haben auch schon das Feedback bekommen, das kommt bei euch sehr gut an. Und deshalb legen wir los.
AfD und NPD gründen gemeinsam eine Fraktion, genauer gesagt die Heimat, denn die NPD heißt seit 2023 Heimat, ist aber immer noch die NPD, die Neonazi-Partei, die vom Verfassungsschutz ganz genau beobachtet wird, aber das ist der AfD ja nicht fern. Und die hat jetzt zusammen mit der AfD in Lauchhammer, so heißt die Stadt, und im Kreistag Oberspreewald-Lausitz eine Fraktion gegründet. In Lauchhammer heißt die Fraktion AfD Plus und im Kreistag Heimat und Zukunft. Und dort wird sie durch den Neonazi Thomas Gürtler angeführt. Da sind jetzt ganz viele sehr geschockt drüber. Ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil, also natürlich sind es alles Nazis. Deswegen natürlich arbeiten die dann irgendwie auch zusammen. Und wir wissen, worauf das alles hinausläuft. Das ist einfach jetzt mit offenen Karten spielen.
Die Bahn plant offenbar Streichung von Fernzügen. Das berichtet Spiegel Online und besonders wird es wohl den Osten treffen, nämlich vor allem Orte in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Der Grund für diese Streichung sind Kosten und da frage ich mich hier so im Stillen, ja Moment mal, wenn ihr jetzt quasi ganze Städte von der Außenwelt abschneidet, zumindest von einer gewissen überregionalen Außenwelt, ich weiß nicht, zu welchen Kosten ihr das dann letztendlich macht, denn das werden politische Kosten sein, ist für mich ein weiterer Beleg dafür, dass nicht verstanden wird, dass gerade der Osten eben nicht vernachlässigt werden darf und dass da eben nicht gespart werden darf, vor allen Dingen nicht in Sachen, ja, Verbindung schaffen mit anderen. Aber angeblich sei unter anderem, ja, seien die Instandhaltungskosten zu teuer und die Ampel müsse ja sparen. Und ja, schön, dass wir immer noch die Schuldenbremse haben in Deutschland. Das kommt dabei raus, wenn man auf die Schuldenbremse pocht.
Waldbrände werden immer verheerender. Es gibt eine ganz große neue Waldbrandstudie, die fast 3000 besonders große Waldbrände zwischen 2003 und 2023 untersucht hat. Und dabei kam raus, dass die Häufigkeit der Feuer laut der Studie sich in dem Zeitraum um das 2,2-fache erhöht hat. Und die Intensität der 20 extremsten Brände pro Jahr haben sich ebenfalls mehr als verdoppelt. Und am häufigsten und am intensivsten waren die Waldbrände erst im letzten Jahr, also 2023. Als Ursache, das wird jetzt viele nicht überraschen, wird unter anderem der Klimawandel genannt und eben der Rückkopplungseffekt. Das bedeutet, dass das von Bäumen gespeicherte CO2 durch die Feuer dann auch wieder freigesetzt wird und somit der Klimawandel natürlich auch weiter befeuert wird.
Kostenloses Essen für notleidende Studierende. Was irgendwie klingt wie nicht von dieser Welt, ist tatsächlich im Saarland nötig und auch möglich. Die Uni dort hat jetzt verkündet, dass Studierende, die Geldsorgen haben, jetzt für die Dauer von erstmal 4 Monaten erneut eine kostenlose Mahlzeit in der Mensa kriegen können. Koordiniert wird das Ganze von der AStA und dem Studierendenwerk in Saar. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wo sind wir eigentlich hingekommen, dass schon Studierende inzwischen, ja, so dermaßen unterstützt werden müssen, als wären wir da quasi bei der Tafel. aber gerade eben die, die eben nicht sonst mit dem goldenen Löffel geboren sind oder irgendwie von ihren Eltern gestützt werden können, die haben es natürlich besonders schwer, gerade mit einem extrem mittlerweile ja verschulten Studium, wo du richtig eng getaktet da deine Semester machen musst. Da fällt es natürlich zunehmend Leuten schwerer, noch nebenbei zu arbeiten. Und deshalb ist das eigentlich eine gute Sache, dass man da jetzt dann zumindest den Hunger stillt, aber eigentlich auch irgendwie ein Armutszeugnis. Also ich bin da noch nicht so ganz schlüssig.
Ich wollte jetzt eigentlich das Outro starten damit, dass ich froh bin, dass du zuletzt noch so eine Good News mit reingepackt hast. Aber auch da hast du geschafft, uns aufzuzeigen, dass da auch negative Dinge mitschwingen. Und also ich bin sehr stolz auf uns und würde sagen, ich reklamiere jetzt den Titel Hoffnungslosester Podcast für Zündholz.
Ja, also zumindest ist Zündholz ziemlich abgebrannt. Zumindest habe ich auch so momentan ein bisschen den Eindruck. Ich hoffe nicht, dass die Zuhörerinnen das entsprechend so auch so spüren, aber ich bin momentan etwas, ja, also auch wenn ich so höre, wie es anderen gerade so geht, wie die auch so ihre Zukunft sehen und so. Also ich habe selten, ich meine, jetzt bin ich auch schon ein paar Jährchen auf der Welt und auch in diesem Land einigermaßen aktiv, aber ich habe selten so viele schlechte Stimmung erlebt wie aktuell. So, also was auch so, gerade was so Zukunftsperspektiven angeht, ja.
Ja, und ich habe tatsächlich auch in den letzten Tagen immer wieder so Nachrichten bekommen, wie ich irgendwas einschätze und wie sich irgendwas entwickelt, wo ich auch denke, also erstmal überhöht mich bitte nicht da immer. Also ich bin jetzt auch kein Guru oder sowas und es hängt halt von so vielen Faktoren ab. Ja, aber ich kann da jetzt auch nicht sagen, nein, es wird jetzt, also in 2 Monaten haben wir es geschafft. Dann ist super. Also ich gehe davon aus, dass es jetzt erstmal ein bisschen dramatischer noch werden wird, weil demnächst sind die Landtagswahlen und da haben wir eben letzte Woche drüber gesprochen, was Populismus angeht. Es kann auch viel gefühlt einfach sein und dass wir die Psychologie eben immer vergessen. Und vielleicht ist vieles auch noch gar nicht so schlimm, aber wir schrauben uns natürlich gegenseitig runter, weil wir diese heftigen Schlagzeilen reproduzieren, die da immer täglich auf uns niederprasseln. Und ja, so wird es natürlich auch nicht besser, weil wir dadurch dann vielleicht irgendwann unfähig werden, noch irgendwie tätig zu werden. Ja, und deswegen widerstehen, ne, Widerstand und ein bisschen Gegenpopulismus wagen, um vielleicht ein bisschen, ja, erstmal dagegen zu halten und auch ein bisschen sich wieder mächtig zu fühlen.
Genau, und das wird in der nächsten Sonderfolge, denke ich, auch hinlänglich besprochen. Wie kann man da eigentlich dann gegen sein und was tun? Und also wie gesagt, wenn ihr dann die Populismus-Sonderfolge und dann jetzt die kommende Sonderfolge aufmerksam hört, dann habt ihr quasi zumindest ein bisschen ein Rüstzeug für die Zeit, die da jetzt vor uns liegt.
Genau, und ich glaube, wir lassen uns so Buttons drucken mit Ich bin dagegen.
Genau. In diesem Sinne, ich bin jetzt dagegen, dass wir aufhören, aber wir tun es trotzdem.
Genau, weil es ist jetzt gerade bei der Aufnahme sehr spät und deswegen gehen wir jetzt alle ins Bett und wir wünschen euch eine gute Nacht. Bis dann.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.